Ich bin Marina Schweitzer, ich bin auch Redakteurin hier im Deutschlandfunk im Team von Astrid Rawohl. Und bevor wir gleich hochgehen zur ersten Podiumsdiskussion mit ganz vielen Kolleginnen von uns, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, würde ich gerne noch ein paar Nachfragen an Sie stellen, Frau Neumann.
Gerne.
Sie haben gerade erzählt, Sie haben 2016 so eine Art Schlüsselmoment gehabt, als Sie dann plötzlich wirklich auch die Männerspiele an ganz prominenter Stelle kommentiert haben. Wenn Sie jetzt heute nochmal zurückblicken, Sie haben wirklich einiges durchgemacht, kann man sagen, an Kommentaren, an Hate Speech, nicht alles haben Sie lesen müssen. Würden Sie
wirklich? Ich habe gar nichts gelesen.
Okay, aber Ihnen ist einiges zugetragen worden. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie haben irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was da passiert ist. Würden Sie es überhaupt noch einmal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich glaube, ja, das ist natürlich aus meiner Sicht, glaube ich, recht einfach zu beantworten, weil ich eben schon so lange im Beruf unterwegs bin und aus meiner Sicht ja alles schon erlebt habe, so in der Richtung. Und das ist, glaube ich, für eine jüngere Kollegin eine schwierigere Abwägung. Also für mich war es dann irgendwo dann doch der große Reiz, das machst du jetzt und was kann dir schon passieren? Und genauso sehe ich es auch heute noch.
Weil Sie schon so eine gestandene Frau innerhalb dieses Business waren, meinen Sie jetzt?
Ja, zumindest hatte ich das Selbstverständnis und meine Kollegen, die ja wissen, was ich kann und was ich nicht kann, wahrscheinlich auch. Das sind ja auch alles keine Blinden.
Sie haben auch noch etwas gesagt, das fand ich ganz interessant, in dem angesprochenen Interview im Journalisten. Sie waren früher überhaupt keine Frau, die so groß sich mit diesen Emanzipationsthemen beschäftigt hat. Das haben Sie ja gerade eigentlich auch angerissen. Können Sie erklären, woran das liegt? Also haben Sie das vielleicht angenommen aus einem männlichen Umfeld, dass das nicht so die schicken Themen sind? Oder hatten Sie tatsächlich einfach das Gefühl, Leute, lasst mich einfach arbeiten?
Beides wahrscheinlich, von beidem etwas, würde ich sagen. Also ich habe es ja versucht zu schildern, wie ich mit dem Fußball sozialisiert worden bin. Das ist tatsächlich, wie genau die männlichen Kollegen, die meinen Job machen, die in meiner Generation aufgewachsen sind. Also ich habe, das muss man jetzt, kann man da jetzt zumindest jetzt aus der jetzigen Zeit wahrscheinlich ganz einfach sagen, man denkt wie ein Junge, wenn man Fußball spielt. Ne? Und ich gehörte auch zu denen, die damals gesagt haben, nee, also Frauenfußball finde ich blöd, das will ich selber gar nicht spielen, ich möchte ja nur spielen. Das sehe ich Gott sei Dank heute auch anders, also auch da durchaus ein Erkenntnisgewinn mit einer gewissen Erfahrung. Also wir werden sicherlich auch heute über unterschiedliche männliche und weibliche Herangehensweisen an gewisse Themen und an gewisse Aufgabenstellungen reden. Ich kann das nur für mich sagen, dass ich da gar keinen Unterschied gesehen habe. Ich war immer. Und deswegen habe ich das so als Thema für mich nicht gesehen und war dann auch nicht beleidigt, im Gegenteil, als das dann sich eher auf die Moderatorin fokussiert hat, diese Fragestellung.
Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, denn ich habe mich oft gefragt, wie es Ihnen eigentlich damit geht, dass Sie als eine Frau, als ein Individuum plötzlich für alle stehen müssen.
Ach ja, so sehe ich das nicht. So sehe ich das nicht.
Aber so wurden Sie behandelt.
Ja, ja. Ich freue mich auf Ihren Vortrag, wenn wir dann gleich mit der soziologischen Komponente arbeiten. Nein, ich habe das so nicht gesehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein heftiger Begleiterscheinung sind einfach die Mechanismen in den sozialen Netzwerken. Und das erleben wir in allen Branchen, das erleben wir in allen Gesellschaftsbereichen, das erleben wir in der Politik ganz heftig, das haben die Virologen jetzt alles lernen müssen. Ich glaube, da geht es eher darum, dass da Menschen sich einfach nicht benehmen können und durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf an guter Erziehung haben und dass sie sich offensichtlich im Schutze der Anonymität Luft verschaffen, um ihren eigenen Frust loszuwerden.
Reden wir gleich in der Runde noch ein bisschen ausführlicher drüber. Bevor wir hochgehen, wollte ich gerne von Ihnen hören. Sie haben ja auch gleich zugesagt, als wir Sie gefragt haben. Es ist natürlich schön, dass Sie hier sind und dass wir das jetzt hier diskutieren können. Aber es kommt ja immer wieder die Frage, braucht es denn eigentlich so eine Runde jetzt unbedingt? Es ist ja dann doch etwas in Ihnen, bei dem Sie sagen, ja, wir müssen aber jetzt trotzdem drüber sprechen, auch wenn wir es am liebsten gar nicht bräuchten.
Das ist ja das, was ich gerade versucht habe, nochmal so leicht anzukratzen, wenn man das mit Kompetenz, mit wirklich, mit Inhalt, mit guten Ideen und wenn dann auch Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen dazu sprechen, glaube ich, kann das sehr, sehr wertvoll sein. Und dann ist es doch immer wieder okay. Wenn es aber in dieser sehr großen Oberflächlichkeit, die ich gerade kritisiert habe, passiert, dann hilft uns das nicht weiter.
Dann gehen wir mal hoch und sprechen mit den anderen, die hier oben schon auf uns warten. Das war Claudia Neumann und wir sprechen hier in einer Runde mit Journalistinnen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Von Claudia Neumann rechts ausgehend, jetzt blätter ich mal ganz kurz hier in meinen Zetteln, denn ich möchte ja keine Station hier verpassen bei der Vorstellung, sitzt Stefanie Bartschik, die inzwischen für die Sportschau Fußballspiele kommentiert, auch die der Männer. Herzlich willkommen. Bianca Schreiber-Rietig ist daneben langjährige Sportjournalistin bei verschiedenen Printmedien, unter anderem der Frankfurter Rundschau, auch hier bei uns im Deutschlandfunk Autorin und sie betreibt den sportpolitischen Blog Sportspitzen. Anna Kraft, ich mache mit Julia Metzner weiter, sonst kommen wir hier ganz durcheinander. Julia Metzner sitzt direkt daneben, als erste Frau im Hörfunk dieses Jahr das Fußball-EM-Finale der Männer kommentiert. Auch über diesen Titel, erste Frau, ist das ein Titel, den man gerne haben möchte? Muss man diese Wende so durchbrechen und irgendwie muss jemand Erste sein? Sprechen wir gleich. Julia Metzner ist seit vielen Jahren Sportreporterin, war lange beim NDR und seit einigen Jahren beim SWR Live-Kommentatorin im Fußball. Herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir zu Anna Kraft, die lange eine Sportmoderatorin-Karriere bei verschiedenen Sendern hinter sich hat. Sie hat bei Sat.1 RAN begonnen, sie war bei Sky, beim ZDF, bei Eurosport, hat dort auch, wenn ich es richtig gelesen habe, neben den Moderationen auch als Field Reporterin gearbeitet und heute ist sie bei RTL und auch da in der Europapokalberichterstattung. Herzlich willkommen in die Runde. Ja, warum braucht es überhaupt einen solchen Abend? Vielleicht fangen wir mal bei Bianca Schreiber-Rietig an. Die Kollegin, die ja auch für uns arbeitet. Wir haben uns schon häufig über diese Themen unterhalten, wieso eigentlich das Thema Frauen überhaupt noch so in einer Sportredaktion diskutiert wird. Wieso muss da eine Frauenstimme auftreten oder nicht? Sie haben vor ein paar Jahrzehnten angefangen in den Printmedien. War das damals für Sie so etwas, ich sag's jetzt einfach mal salopp, weil mir der Vergleich einfiel, als ob Sie sich für den Bau entscheiden, so, ich gehe jetzt mal auf die Baustelle und gucke, wie es für mich ist?
Nö, überhaupt nicht. Das war eigentlich eine bewusste Entscheidung, in den Sportjournalismus einzusteigen. Also ich kann es ja sagen, ich bin 44 Jahre jetzt da unterwegs und ich habe die Höhen und Tiefen erlebt. Ich bin 1976 Volontärin bei einer relativ großen Regionalzeitung in Bayern geworden. Ich war die erste und einzige, es gab in der Politik keine, also ich war die erste Volontärin dieser Zeitung. Und das war eigentlich am Anfang eine sehr, sehr gute Zeit. Ich durfte durch alle Ressorts durchgehen und dann fragten die mich am Ende, willst du wirklich im Sport bleiben? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte im Sport bleiben. Und für mich war es sehr schön, weil die Kollegen, die ich hatte, gar keine Vorurteile hatten. Die haben mich betütert. Also ich sage es jetzt mal so, da kommt jetzt ein Mädchen rein. Ich war ja da relativ jung. Ja, wir kannten die schon als freie Mitarbeiterin. Und ja, die hat ihr Studium dann abgebrochen, weil das jetzt doch nicht so was für mich war. Wobei ich sagen muss, also wenn man sich entscheidet, nicht Archäologie zu studieren, sondern dann im Sportjournalismus zu landen, dann würde ich sagen, das hat was gemein. Irgendwann buddelt man dann auch, wenn man recherchiert, auch manchmal an Stellen rum, wo man eigentlich nicht so gerne hin will, was ich als Archäologiestudentin auch gelernt habe. Ja, also für mich war das eigentlich ganz gut.
Es wird ja normalerweise so diskutiert, dass im Prinzip die Zeiten früher ganz andere waren. Frauen sind in reine Männerredaktionen gekommen, die dann die Sportredakteure waren und die Frauen sind erstmal so, ohne dass das despektierlich klingen soll, so zu den Frauensportarten geschickt worden. War das bei Ihnen auch der Fall?
Die haben es versucht, ja. Also das Erste, ich kann mich erinnern, mein Chef rief mich mal in sein Büro und sagt, hör mal, da ist jetzt irgend so eine Veranstaltung, Frauengymnastik und Gedöns. Und da habe ich zu ihm gesagt, was soll das denn? Ja, da gehst du jetzt hin, von den anderen will da keiner hin. Also es war irgendeine internationale Veranstaltung, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es war Frauengymnastik. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja schön, aber vielleicht wäre es ja auch mal ganz gut, wenn ihr vom Turnen und von Gymnastik keine Ahnung habt, dass da mal ein Mann hingeht. Das hat sich dann so fortgesetzt, dass wir dann so im Austausch, die sind dann zu den sogenannten Randsportarten auch ab und zu gegangen und ich durfte dann auch immer ab und zu mal zum Fußball mitgehen. Also wir haben uns da arrangiert, aber die haben es versucht und ich habe dann gesagt, ich mache das gerne. Es ist auch so, weil ich dann vielleicht über rhythmische Sportgymnastik oder über Turnen oder über Schwimmen anders schreibe. Claudia Neumann hat es ja gerade gesagt, dass der Blick von Frauen ein ganz anderer ist. Und das hat prima geklappt, ja. Dann gab's dann schon immer so, also da wollte dann gar kein Mann hin. Und dann habe ich gesagt, jetzt geh doch mal mit oder mach doch mal. Und ja, die waren dann überzeugt. Also ich habe dann einen Kollegen, der wollte nie zum Tanzsport gehen. Und der ist begeisterter Tanzsportreporter geworden.
Also Sie haben praktisch die Kultur schon von Anfang an versucht zu verändern und auch die.
Ja, doch schon.
Frau Neumann, würden Sie sagen, dass der Sport irgendwie viel weiter hinten dran ist als andere Bereiche, dass zum Beispiel die Politik da irgendwie schneller war beim Einbinden von Frauen? Vielleicht auch, weil die, naja, der Gegenstand der Berichterstattung schon etwas diverser war?
Ja, ich glaube, das kann man so festhalten. Also wenn man Politik und Sport vergleicht, dann auf jeden Fall. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, es hat auch so ein bisschen mit Ausstrahlung zu tun, mit Einladung, mit sich eingeladen fühlen. Klar, früher war es in der Tat so, wir haben es gerade gehört, die Sportredaktionen waren sehr, sehr männlich dominiert. Früher waren es aber auch in erster Linie tatsächlich Männer, die den Sport geliebt haben und ihn ausgeübt haben, deutlich mehr. Also wir versuchen es ins Verhältnis zu stellen. Und das war beim Fußball natürlich noch mal extremer. Das, glaube ich, kommt immer oder läuft immer näher aufeinander zu. Das bewegt sich aufeinander zu. Und da dieses Tempo ist die Gesellschaft in der Verantwortung nicht mitgegangen im Sport. Das glaube ich schon. Und da sind uns andere voraus. Und wir werden ja sicherlich auch noch über Vor- und Nachteile von Quotenregelungen sprechen. Da glaube ich auch, dass da noch viel, viel Aufklärungsbedarf ist, worum es überhaupt eigentlich geht.
Julia Metzner, Sie waren ja auch in der Sportredaktion für verschiedene oder sind das ja auch immer noch für verschiedene Sportarten tätig. Ist das auch etwas, das sich wirklich im Fußball für Sie zugespitzt hat?
Was hat sich für mich im Fußball zugespitzt?
Naja, dieses Gerangel um die Posten. Wer darf jetzt den Männerfußball abdecken oder geh du lieber mal zum Ballett?
Also, nein, würde ich gar nicht mal so sagen. Also mein persönlicher Horror war tatsächlich die rhythmische Sportgymnastik, als ich zum NDR kam und so gar nicht wusste, was mich da erwartet in der Sportredaktion. Hatte ich vorher, die Nacht vorher tatsächlich den Traum, dass ich vorgestellt werde, das ist unsere neue Kollegin und die macht jetzt die rhythmische Sportgymnastik. Das hat sich nie erfüllt, vielen Dank an dieser Stelle. Das hat nichts gegen die Sportart, möchte ich an der Stelle auch sagen. Aber ich hatte einfach andere Interessen wie Leichtathletik, wie Tennis, wie Fußball. Ich glaube, dass dieser, wenn wir es denn Konkurrenzkampf nennen wollen, sich in meinem Fall im Öffentlich-Rechtlichen, in der Sportredaktion durch die Sportarten durchzieht, weil natürlich jeder mal zu einer Leichtathletik-EM-WM möchte, weil natürlich jeder mal nach Wimbledon oder zu den Australian Open oder so möchte. Und natürlich konzentriert sich's im Fußball mehr, weil das können irgendwie wir alle, sogar Frauen. Und da wollen am meisten mitspielen. Und deswegen kann man dann natürlich sagen, okay, da ist die Metzner dann ein bisschen reingeschoben worden, wer hat Lust, du bist eine Frau, das ist, kann man ja auch so, ich meine, das wissen wir ja auch alle, ne? Es ist ja, man schmückt sich ja auch als Sender mit einer Frau. Wir profitieren und die Sender profitieren auch davon, mit einer Außenwirkung und das ist ja ein Geben und Nehmen. Insofern möchte ich nicht sagen, dass ich da in was eingebrochen bin, weil wie gesagt, der Konkurrenzkampf ist, glaube ich, generell groß, da oben mitzuspielen. Aber im Fußball tut es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen mehr weh.
Anna Kraft, als Sie angefangen haben, Sie waren ja auch Moderatorin dann direkt vor der Kamera. Wie war das für Sie? Ich habe zum Beispiel von Sabine Töpper-Wien mal gelesen, dass sie ein Interview mit Otto Rehhagel wollte und er abgelehnt hätte und gesagt hätte, nö, so einer Frau gibt da kein Interview. Und am Ende, glaube ich, seine Frau vermittelt hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Hatten Sie jemals eine Situation in die Richtung oder ist sowas dann, sind das so punktuelle Dinge aus der wirklich weiteren Vergangenheit?
Also erstmal habe ich von der Pike auf tatsächlich den Sportjournalismus gelernt. Also ich bin ehrlich gesagt, habe ich beim Radio angefangen und bin dann ehrlich gesagt im Fernsehen so reingestolpert. Ich war ganz klassisch Redakteurin und hatte dann einen Chef, der irgendwie gesagt hat, Mensch, möchtest du nicht in der Europa League auch dich mal als Field-Reporterin ausprobieren? Von daher wollte ich das nur ganz kurz sagen. Also ich bin nicht als Moderatorin einfach davor gefallen, weil ich eine große Leidenschaft für den Fußball hatte, sondern ich habe diesen Beruf auch tatsächlich von Beginn an erlernt. Und dass ich eine Interviewabsage bekommen habe aufgrund meines Geschlechts, das ist mir noch nicht passiert. Aber es gab natürlich, ohne jetzt Namen zu nennen, den einen oder anderen Interviewpartner, der mich schon hat spüren lassen. Also Mädel, jetzt musst du mir das Passive und das Aktive abseits hier auf der Videokamera nochmal ganz genau erklären, um mich zu überprüfen, ob ich denn tatsächlich als Blondie, als Barbie, wie so oft auch schon das Wort gefallen ist, ob ich da tatsächlich auch berechtigt bin, meinen Beruf auszuüben. Aber dass ich jetzt eine konkrete Absage erhalten habe, das ist mir noch nicht widerfahren.
Wie ist es Ihnen da ergangen, Stefanie Bartschik? Also Sie sind ja in der Sportschau dann hauptsächlich mit Ihrer Stimme zu hören, wenn Sie Ihre Beiträge machen, Ihre Berichterstattung. Wie mussten Sie sich da Ihren Platz erkämpfen? Denn das ist ja dann wirklich so der mitprominenteste Platz, den es so gibt am Samstag, die Bundesliga-Berichterstattung.
Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, da kann ich bei Anna direkt anknüpfen. Ich habe ja auch angefangen im Radio, also das ging nicht so von heute auf morgen, dass ich direkt in der Sportschau gelandet bin, so hallo, jetzt bin ich da und jetzt mache ich einfach mal, sondern es hat schon so ein paar Jahre gedauert und ich kam vom Radio, bin zum Fernsehen gekommen und bei uns läuft das tatsächlich so, dass am Ende die Sportchefs darüber abstimmen, ne? Also es gibt Kandidaten, Kandidatinnen, die werden zur Wahl gestellt und dann stimmen die Sportchefs, Sportchefinnen darüber ab und die entscheiden dann irgendwann, okay, du hast das Zeug, du kannst das machen, das war bei mir dann 2019 der Fall, weiß ich noch, da kam ich von der Frauen-WM gerade zurück, habe mit meinem Mann 4 Tage Urlaub gemacht in Italien und dann rief mein Chef mich an und sagte, übrigens, du bist in diesem Bundesliga-Team der Sportschau und dann habe ich gedacht, okay. Aber ja, da wird dann natürlich auch trotzdem drauf geguckt, trauen wir dir das zu? Ist das was, wo wir dich sehen? Und da würde ich jetzt nicht sagen, trauen wir dir das als Frau zu, sondern da wird auch bei den anderen geguckt, die mit reingenommen werden. Wie weit sind die? Können die das? Haben die sich schon entsprechend entwickelt? Also ich glaube, da wird schon sehr fair drauf geguckt.
Über die Maßstäbe, die Feedback-Kultur, vor allem die Maßstäbe, an denen Frauen gemessen werden, möchte ich auf jeden Fall nachher noch einmal sprechen. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges, was Sie vorhin schon angesprochen haben. An was misst man Vorbilder? An was misst man Frauen? Muss man ja vielleicht so Stichworte wie stimmlich immer nennen? Oder kann man auch andere Kriterien anlegen, die eben bei Männern auch fallen? Aber vielleicht beschäftigen wir uns erst noch einmal damit, was Ihnen so widerfahren ist, dann zum Beispiel, was Frau Neumann vorhin erzählt hat. Wir sagen das ja immer so, ja, vielleicht mit einem Schmunzeln, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Also ich meine, das war ja jetzt nun mal wirklich eins der harmlosesten Sachen. Das ist ja auch der Titel Ihres Buches. Es ist jetzt nicht Hate Speech, aber es ist schon ganz schön unverschämt. Was ist da so gekommen, was wirklich auch hängen bleibt?
Jetzt ganz speziell in meinem Fall.
Ich frage Sie jetzt einfach
erstmal. Ja, wie gesagt, ich habe es wirklich immer über Zweitkanäle sozusagen davon Kenntnis bekommen. Ich habe mir das immer dann erzählen lassen müssen, so quasi, was da so im Netz geschrieben wird. Ich habe es mir auch nicht im Wortlaut gemerkt. Ich kann mir das vorstellen, das ist natürlich sexistisch, das ist soll verletzend sein, das soll ausgliedernd sein, das soll trennend sein, aber ich könnte Ihnen beim besten Willen nicht sagen, ob da irgendwas Besonderes war, weil ich es irgendwo alles in einen Zusammenhang stelle und dann auch entsprechend bewerte. Und das noch hässlichere oder gemeinere kann ich gar nicht betiteln.
Stefanie Bartschik ist ja im Gegensatz zu vielen hier, also Anna Kraft und Stefanie Bartschik sind beide recht aktiv in den sozialen Netzwerken auch. Ich finde, das ist auch relativ auffällig, weil drei von Fünfen, die hier sitzen, eben nicht aktiv sind. Stefanie, wenn Sie selbst ja auch diese Accounts haben und dann manchmal Reaktionen bekommen, was sehen Sie da?
Also erstmal muss ich sagen, dass mir gerade meine Kollegen ganz oft sagen, warum ziehst du dir das überhaupt rein? Erspar dir das doch einfach, musst du doch gar nicht machen. Also die versuchen dann immer auch so ein bisschen mich zu schützen. Ich sehe zwei Sachen. Also zum einen hat man, und Claudia hat das angesprochen, es ist halt so, in den sozialen Medien merken die Menschen, ich kann einfach meine Meinung ungefiltert raushauen. Es ist völlig egal, ob das jetzt eine Meinung ist, die einfach subjektiv ist, weil mir etwas nicht gefällt. Das ist ja wie bei uns allen. Uns gefallen manche Sachen einfach nicht. Ja, die Frage ist, muss ich das dann auch wirklich direkt im Netz posten? Muss ich das an denjenigen, diejenige auch so adressieren? Also es gibt diese Sachen, wenn ich die sehe, dann weiß ich dann, okay, gut, kann ich einordnen einigermaßen. Und dann gibt's manchmal so unterschwellige Kritik, die ist gar, also die wird so versucht, so zu verstecken, dass sie nicht frauenfeindlich ist, überhaupt gar nicht, es ist einfach konstruktiv. Aber es hat, da schwingt immer so ein bisschen so ein Unterton mit.
Können Sie ein Beispiel machen?
Nee, leider nicht, weil ich versuche wirklich seit geraumer Zeit, mir das nicht mehr durchzulesen. Ich nenne das immer ganz stolz Social Media Fasten. Meine Kollegen lachen mich immer aus, weil ich das nicht lang genug durchhalte. Aber ich sage mal Social Media Fasten direkt nach den Einsätzen. Ich mache das einfach nicht mehr. Kann ich auch ganz ehrlich hier sagen, einfach aus Selbstschutz. Weil ich weiß, das sind so Sachen, wenn man das zu oft liest, obwohl man ja weiß, das sind Blasen, das sind einzelne Leute, es sind nicht so viele. Das hat so eine Wucht. Jedem, dem das mal widerfahren ist, der weiß das auch. Vielleicht als Beispiel nochmal ein Kollege von mir, ganz lieber Kollege von mir vom WDR. Dem ist das letztens auch passiert zu einem anderen Thema. Und der hat dann mit mir im Nachhinein darüber gesprochen und telefoniert und dann gesagt, jetzt weiß ich zum ersten Mal, wie du dich gefühlt hast, wenn du mir das manchmal erzählt hast, ja, wie es sich anfühlt, was für eine Wucht das auch hat.
Claudia Neumann hat jetzt gerade gezuckt bei dem Thema Beispiel.
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass wir hier wirklich zwischen Hetzen, zwischen Bashing und zwischen Kritik unterscheiden. Das sind zwei völlig verschiedene
Dinge. Auf jeden Fall.
Und wenn wir dann aber im konstruktiven oder im Kritikbereich, erstmal sagen wir nur im Kritikbereich sind, dann muss man auch immer erstmal feststellen und so viel Reflexion sollte man haben und das glaube ich, werden alle hier haben. Das eine ist wirklich eine Basis und die ist handwerklich begründet. Kein Sportchef stellt Menschen irgendwo hin, die handwerklich das auf die Dauer nicht hinbekommen. Das wäre schon ein Selbstmordkommando, das macht man nicht. Also gehen wir erstmal davon aus, dass jeder dieses Rüstzeug mitbringt und dass man sich natürlich auch weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, in allen Berufen so, das ist klar. Und dann ist in unseren, wir sind alles etwas unterschiedliche Tätigkeiten, zum Großteil jedenfalls gibt es einen ganz, ganz großen Anteil von weichen Kriterien. Da sind wir dann auch im geschmäcklerischen Bereich. Und das ist auch völlig legitim, wenn da irgendjemand sagt, die oder der gefällt mir nicht, dem höre ich nicht so gerne zu. Diese Sprachfindung mag ich nicht oder die mag ich besonders. Das ist völlig in Ordnung. Zu dieser Meinungsfreiheit ist jeder aufgerufen, darf jeder gerne machen. Das ist gelebte Demokratie, das ist völlig in Ordnung. Es geht nur darum, das in einem vernünftigen Ton zu machen.
Julia Metzner, wie viel inhaltlich greifbares Feedback haben Sie denn wahrgenommen, nachdem Sie so prominent dann aufgetreten sind?
Inhaltlich greifbar. Also ich habe erstmal keine Hassmails bekommen. Das war ja schon also Fortschritt. Willkommen im 21.
Sie sind aber auch nicht auf sozialen Netzwerken.
Nö, aber es gibt ja auch E-Mails. Ne? Also ich kriege im Alltag durchaus auch beim SWR gibt's E-Mail-Adressen und da gibt es auch Menschen, die das dann tatsächlich mit Klarnamen gerne machen. Das finde ich ja eigentlich noch besser, weil dann hat man, man kann ja dann auch mal googeln, warum wünscht er dir einen Archivjob oder das sind so harmlose Dinge, aber die gibt es halt in der Regelmäßigkeit. Jetzt nach dem EM-Finale ist bei mir nichts angekommen, weil ich nicht in sozialen Medien bin, das stimmt, aber es sind auch keine E-Mails angekommen. Also insofern lag vielleicht daran, dass ich ja nur 50% Redeanteil hatte, weil ich ja einen männlichen Kollegen an meiner Seite hatte. Ich muss dazu sagen, ich habe das in Vollreportage, das heißt, wir haben 90 Minuten plus Verlängerung, plus Elfmeterschießen in dem Fall gemacht. Also das ging alles gut, toi toi toi, und ich habe sehr konstruktive Feedback bekommen, und das ist das, was Claudia ja auch sagt, das ist das Wichtige und das ist das, an dem, mit dem man arbeiten kann. Da glaube ich allerdings, dass tatsächlich wir Frauen auch ein bisschen empfänglicher sind für konstruktive Kritik. Das habe ich in so verschiedenen Gesprächen mit meinen männlichen Kollegen vor dieser Veranstaltung auch so durchgehört, dass die gesagt haben, ihr hört da immer so viel besser zu und ihr könnt übereinander lachen, und da habe ich gesagt, ja, aber es ist doch auch richtig so. Und ich glaube, also insofern bin ich für sowas dankbar, das kommt, darf gerne kommen. Man darf über mich lachen, wenn man das begründet. Was ich aber viel schlimmer finde, und das ist ein Punkt, den Claudia auch so halb eben gerade angesprochen hat, wenn unberechtigte Kritik kommt aus den eigenen Reihen. Und das, finde ich, tut viel mehr, es hat mir zu Beginn meiner Live-Reporterinnen-Karriere viel mehr wehgetan, als von irgendeinem Sepp im sozialen Medien, der das Übliche schimpft, wenn ich weiß, diese Kritik ist inhaltlich falsch, ich kann sie widerlegen, ich bin aber an der Stelle nicht da, und das kommt aus dem Kollegenkreis. Und das ist viel perfider. Und das, finde ich, ist leider mir tatsächlich auch ein paar Mal passiert und höre ich immer mal. Und das, wie gesagt, das finde ich viel, viel ätzender, als wenn irgendein Hans Wurst bei sozialen Medien sich da auskotzt auf Deutsch.
Aber auch ungefragte Kritik, oder, Julia?
Stefanie, also ungefragt, ja. Aber muss ja mal gesagt sein.
Stefanie, ist es Ihnen auch so gegangen, Stefanie Batschik?
Ja, hin und wieder ist das heute noch so. Ne? Also das, was Julia gerade skizziert, das, ich finde das wirklich sehr interessant, und es wundert mich manchmal auch, denn jeder hat ja so seine Art und Weise, damit umzugehen. Ich zum Beispiel bin auch jemand, ich stelle mich dieser Kritik, ich habe halt eine Person, mit der ich wirklich explizit an den Dingen arbeite, die auch besser werden müssen. Man braucht ja immer so die Leute, zu denen man Vertrauen hat. Und ich wundere mich manchmal, dass dann auch, jetzt nicht von meinem Sender, aber innerhalb der ARD und gerade von der älteren Generation dann so ungefragtes Feedback rübergeschoben wird, das ich so aber auch noch nicht gehört oder erlebt habe bei den Männern. Also es tut mir leid, ich mag diesen Vergleich eigentlich nicht. Ich mag diesen Vergleich nicht, aber es fällt mir dann auch hin und wieder auf. Es ist Gott sei Dank mittlerweile nur noch vereinzelt so. Aber wenn, dann stehst du da schon und schüttelst den Kopf und denkst, what, warum? Also wir können darüber reden, wenn wir uns jetzt kennen, kannst fragen, hey, möchtest du ein Feedback haben oder nicht? Ist das in Ordnung? Aber einfach so, zack, hier hast du, weil ich meine, ich musste das jetzt sagen, muss nicht sein.
Da zuckt Anna Kraft, und ja, ich gehe davon aus, dass sie ihre Erfahrungen genau mit
diesem Thema gemacht hat. Also ich wollte es ergänzend zu Julia und zu Stefanie sagen, also definitiv die Kritik, die dann aus dem eigenen Haus oder aus der eigenen Redaktion kommt, finde ich auch, die geht viel mehr rein. Ich kriege auch viel Hass-Speech, aber das sind wir, glaube ich, mittlerweile gewöhnt, da mache ich es auch. Ich lese es tatsächlich nicht. Als ich angefangen habe mit diesem Beruf, da war das tatsächlich noch nicht so en vogue, Frauen im Sport zu beschimpfen. Es gab ja dann auch so eine leichte Welle. Claudia hat das so ein bisschen in ihrem Statement ja auch schon mitgegeben. Es gab mal so eine Welle, wo es auch unglaublich schick war, sich zu brüsten, Frauen, ich spreche jetzt explizit fürs Fernsehen, im Fernsehen in der Berichterstattung zu haben. Da bin ich dann leider so ein bisschen reingefallen in den ersten Jahren und habe dann zum ersten Mal, ja, damals mit 25 auch so ein bisschen Hass abbekommen. Das war für mich beim ersten Mal extrem schmerzhaft. Ich habe mir danach geschworen, ich lese es nicht mehr. Mittlerweile bin ich da ein bisschen sanfter geworden und denke mir, mein Gott, ihr habt einfach nichts Besseres zu tun, als E-Mails zu schreiben und uns einfach aufgrund unseres Geschlechts auch zu beschimpfen. Ich bin da auch bei euch. Wenn es inhaltlich falsch ist, dann bin ich dafür, für konstruktive Kritik immer zu haben. Und ich finde, das müssen wir uns ja dann auch, ne, anmaßen, und das müssen wir auch annehmen. Womit ich tatsächlich so überhaupt nicht leben kann, ist tatsächlich die Kritik in der Redaktion. Und jetzt bin ich, Sie haben es selber angesprochen, ja schon durch so ein paar Sender, öffentlich-rechtliche und private Sender, rumgeswitcht. Und ich kann schon sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Je älter die Redaktionen sind, desto häufiger kommen genau solche Dinge vor.
Und je älter besetzt.
Je älter besetzt, genau. Je älter besetzt die Redaktionen sind, desto häufiger kommt es vor. Und gerade in jungen Redaktionen, in denen ich jetzt auch gerade unterwegs bin, auch in der Vergangenheit unterwegs war, die auch so viel mehr gemischt sind. Nicht aufgrund einer Quote, sondern einfach, weil es da ganz normal ist, dass da eine Redakteurin ist, eine Toningenieurin ist, eine Kommentatorin ist, eine Moderatorin mit dabei ist. Gar nicht 50-50, davon will ich überhaupt nicht sprechen, aber da ist es einfach nicht an der Tagesordnung, dann eine Frau, so habe ich das öfters mal gespürt, ja, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hat da der private Rundfunk, das Privatfernsehen hat das dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen da etwas voraus?
Ich will das gar nicht, also das dazu will ich mich jetzt so ganz konkret gar nicht äußern. Also man sollte sich einfach mal so, ja, die Redaktionsstrukturen angucken. Ich glaube, dann erschließt sich das. Je jünger die tatsächlich besetzt ist, so spüre ich das, desto weniger stellt sich die Frage, bist du eine Frau, bist du nicht? Also generell, das kommt da gar nicht zur Sprache. Und was Claudia selbst gesagt hat, als sie dann tatsächlich zum großen Sender gewechselt, oder sie kam es ja von einem großen Sender, Sat.1, aber dann zum ZDF gegangen bist. Wir haben zusammen gearbeitet dort, aber du hast da schon ein unglaublich großes Standing gehabt, und ich kam von der Pike auf. Als junge Kollegin ist es tatsächlich immer noch mal was anderes, wenn du natürlich schon in diesem Job fest verankert bist. Du bist eine Bank und alle wissen, wer ist Claudia Neumann und was die für eine Arbeit abliefert. Dann traut sich das auch kaum einer anzutasten. Bist du aber jung und frisch in diesem Beruf, es kennen dich nicht viele, dann ist es viel, viel schwieriger. Und das ist es leider auch noch nach wie vor.
Aber ich glaube, wenn ich kurz darauf antworten darf, das ist aber eine Begleiterscheinung dieser Branche ohnehin. Ne? Das mag sicherlich nochmal geschlechterspezifisch nochmal verschärft sein, aber das ist nun mal eine eitle Branche. Und ja, natürlich, als jetzt langsam ist, neigt sich das dem Ende, aber als ich beispielsweise zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk kam, waren da natürlich auch noch viele Menschen, die noch die Zeiten erlebt haben, als es kein Privatfernsehen gab, als man quasi auf dem goldenen Sessel gesessen hat und seinen Job gemacht hat. Das war für die in der Tat damals auch bei der ARD eine große Umgewöhnung, da sich mehr in die Konkurrenz begeben zu müssen und tatsächlich auch Qualitäten klarer hinterfragt werden. Also ich glaube, das spielt bei solchen Beobachtungen, die du da gemacht hast, die ich nachvollziehen kann, eine Rolle. Definitiv. Und die jungen Leute heute sind tatsächlich anders. Das merke ich jetzt vor allen Dingen in unserem Engagement für ein paar Sachen. Wenn ich da mit jungen Leuten spreche, die haben da so ein anderes Selbstverständnis. Das ist Die wachsen anders auf. Das ist super. Und das ist das, was ich vorhin ja auch meinte. Die Zeit hat sich wirklich jetzt sowas von als reif dargestellt. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir brauchen jetzt nur schlüssige und kluge Konzepte, damit das auch funktioniert.
Haben wir keinen? Ich habe jetzt ein anderes Mikro genommen. Sage ich mal kurz dazu. Jetzt haben wir zum Beispiel drüber gesprochen, Anna Kraft ist vor der Kamera, es sind hier Stimmen zu hören von Frauen, die oft angegangen werden. Bianca Schreiber-Rietig, Sie sind ja nun hauptsächlich im Print- und Online-Journalismus unterwegs. Gibt es da irgendetwas Vergleichbares? Also es gibt ja durchaus Ressorts, da tauchen nach wie vor nur vereinzelt Frauennamen auf. Bei Ihnen, als Sie angefangen haben, war das sicherlich noch zugespitzter. Haben Sie sowas jemals erlebt, sowas wie Leserzuschriften, die Hate Speech beinhaltet haben? Ja, jetzt das ist interessant, dass Sie jetzt praktisch sagen, ja, na Logo.
Also wir haben zu dritt, glaube ich, angefangen, was Printmedien anging. Da war die Ulla Holthoff-Hummels, die Mutter von Fußballer Mats, die war dabei. Und dann gab es noch die Doris Henkel. Später kam die Evi Simeoni noch dazu von der FAZ. Doris Henkel war für die Süddeutsche unterwegs. Also wir waren die. Und dann hatten wir als Pendant im ZDF zum Beispiel Magdalena Müller. Also diese Zeit war das, um das ein bisschen einzuordnen. Wir haben natürlich Leserbriefe gekriegt. Es ist so, und es waren, manchmal waren da auch schon Hämmer dabei. Also auch auf der Welle beispielsweise, wie kann eine Frau überhaupt das beurteilen, ein Spielgeschehen. Zum Beispiel kann mich erinnern, Jan Regensburg, da war ich mal bei einem Spiel. Also so viele Zuschriften habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht gekriegt wie von diesem einen Spiel. Da ging es um nichts. Der Kollege ist ausgefallen, ich bin da hingefahren. Und dann kamen dann so Sprüche, hat die nichts anderes zu tun, die soll zu Hause gucken, dass der Kochtopf dampft. Also diese blöden Sprüche, die haben sie beibehalten, die haben sich nicht geändert. Aber es gab dann immer bei uns im Laden Unterstützung, und ich kann mich bei der Frankfurter Rundschau jetzt speziell erinnern, da gab es ein Riesentheater 1988, Olympische Spiele. Da gab es eine große Diskussion um Doping oder Nicht-Doping bei den Schwimmern und Schwimmerinnen. Da habe ich mich damals, also ich habe mich um Schwimmsport gekümmert. Und da habe ich dann einen Brief von einem Vater einer Schwimmerin bekommen, weil der sich angegriffen fühlte, er, der Vater, dass seine Tochter vielleicht da irgendwie nicht ganz sauber unterwegs ist. Also das war wirklich, das war jetzt fast so, wie wir jetzt gerade beim DOSB erleben, da ging es mit dem Anwalt dann los, also damals schon. Und das war nicht sehr lustig. Aber meine Chefredaktion hat sich dann hinter uns gestellt und die haben dann auch meistens diese Briefe beantwortet. Also ich habe mich da gar nicht mit rumschlagen müssen.
Das ist ja auch eine Frage, wie ist das jetzt eigentlich strukturell so, wenn ich jetzt die Geschichten von Ihnen allen höre, dann frage ich mich natürlich, wie sind die Redaktionen eigentlich so aufgestellt? Wie wird einem der Rücken gestärkt? Wie ist das bei Ihnen, Anna Kraft zum Beispiel, wenn Sie Zuschriften bekommen, wenn Social Media platzt? Weil irgendjemand Ihnen die Kompetenz abspricht?
Also ehrlich gesagt, so wie ich es gerade eben schon gesagt habe, wenn es inhaltlich einfach nicht korrekt war, was ich da vor mir gegeben habe, wenn ich eine Szene nicht richtig beurteilt habe, eingeschätzt habe mit dem Experten oder ich einfach wirklich Mist erzählt habe, dann wird es natürlich in der Redaktionssitzung auf den Tisch gelegt und dann bin ich für konstruktive Kritik immer zu haben, dann wird das besprochen, dann muss ich meinen Fehler eingestehen.
Ich meine jetzt eher,
ich habe es schon verstanden. Aber
die Social-Media-RedakteurInnen, die dann praktisch im Hintergrund gesagt, auch helfen und sie müssen das nicht hoffentlich nicht selbst alles beantworten.
Das mache ich tatsächlich alles selbst. Ich habe meine Kanäle immer selbst im Griff, damit ich da Herr darüber bin und das auch so ein bisschen bespielen kann. Und ich bin da ehrlich gesagt, also wenn einer wirklich ganz unter der Gürtellinie etwas postet, dann sage ich auch, dann musst du mir bitte nicht folgen. Also ich schreibe selten zurück, aber dann schreibe ich vielleicht mal zwei Sätze und dann wird der auch gesperrt. Also dann lösche ich auch eiskalt und denke mir, hey, das ist ein Medium, das bespiele ich mit meinem Content, meinem Inhalt, warum folgst du mir dann? Dann geh. Das ist wie beim Fernseher, beim Streaming. Wenn ich nicht gucken will, schalte ich um, schalte ich ab, dann auf Wiedersehen. Also da bin ich ehrlich gesagt ganz hart.
Julia Metzner hat ja schon erzählt, dass sie es nicht durchliest. Und bevor wir gleich zur Kritikkultur noch mal etwas genauer kommen, wollte ich Sie einfach noch mal fragen, ob Ihnen das dann eigentlich immer so bewusst ist, wenn Sie das machen. Sie bekommen mit, hier geht's jetzt gerade ab. Vielleicht habe ich auch in der Redaktion manchmal zu kämpfen. Ist einem das dann eigentlich bewusst als Fußballreporterin? Denkt man sich, ich mach's für nachfolgende Generationen, ich mach's für andere?
Also ich bin schon sehr sozial, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich mache es nur für die anderen.
Das hätte ich jetzt auch nicht unterstellt.
Nein, ich mache den Job, weil er mir Spaß macht. Und deswegen, ich glaube, Claudia hatte das vorhin auch schon mal so durchklingen lassen und du ja auch gerade, Anna. Deswegen, ja, leben wir damit, dass es eben Menschen gibt, die immer nach wie vor noch finden, dass Frauen im Sportjournalismus und vielleicht insbesondere im Fußball nichts zu tun haben. Und natürlich ist es, wenn das ist, also bei mir war es jetzt bei der EM, diese Nummer, das ist jetzt die erste Frau, die ein Endspiel im Radio reportiert. Und dann gibt's natürlich vorab einen Pressetermin und dann gibt's natürlich vorab nochmal die Fragen und dann drei Tage vor dem EM-Finale fällt plötzlich allen nochmal ein, hups, das ist ja jetzt die erste Frau. Und dann habe ich aber auch gesagt, ja, aber wir haben doch jetzt, also erstens sind wir hier ein ganzes Team von Frauen, selbst bei uns in der Nationalmannschaft sind wir ja, wir sind also in der ARD, wir glaube 9 Kolleginnen und Kollegen, die für die Nationalmannschaft reportieren, sind wir auch 2 Frauen. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht vorkommen im Alltag. Es ist jetzt ein Spiel halt mal gewesen. Und dass jetzt der Höhepunkt meiner Karriere ist, das ist für mich so die nächste Frage. Warum muss Männerfußball der Höhepunkt einer Karriere einer Sportreporterin sein? Es ist eine tolle Auszeichnung, so ein Spiel zu machen. Aber diese ganze Fragerei, die nervt natürlich. Weil was soll ich denn dazu sagen? Ich fühle mich natürlich geehrt, aber nicht, weil ich die erste Frau bin, sondern weil ich das Vertrauen mir erarbeitet habe und anscheinend nicht ganz so schlecht war in den letzten Jahren, dass ich das machen durfte.
Glauben Sie, dass es helfen würde, wenn ein Unterbau in anderen Sportarten ähnlich redlich Frauen aufbauen würde? Also ich sage jetzt mal, in der Eishockey-Berichterstattung, in der Handball-Berichterstattung fallen mir jetzt auch nicht so viele Live-Reporterinnen ein.
Naja gut, wir haben ja generell das Problem, dass wenn sich Leute bewerben in Sportredaktionen, das hört man auch viel von Hochschulen, die dann sagen, was wollt ihr denn dann jetzt machen, wenn ihr ins Berufsleben rausgeht oder so. Sie wollen Interviews machen, sie wollen vor der Kamera stehen, sie wollen Hintergrundberichterstattung machen, investigativ, aber die wenigsten wollen wirklich live reportieren. Das heißt, das Problem, das ist ja etwas, was ich was sich irgendwie festgesetzt hat. Jetzt ist da gerade so ein Wandel, empfinde ich, gerade im Hörfunk, weil wir jetzt in der ARD zum Beispiel neue Rechte haben, dass wir dieses, was schon alle mal gemacht haben, Netcast heißt es bei uns jetzt, wir dürfen also von der Bundesliga ganz viel live reportieren. Und das ist eine unglaubliche Chance für junge Kolleginnen und Kollegen, also ganz wichtig für beide. Alle, die sonst nicht zum Zuge kommen, weil da die schon jahrelang drin sitzen in ihren Posten, ich inzwischen auch ein paar Jahre, und die Plätze limitiert sind, all die können jetzt, haben jetzt ein Spielfeld. Und die kommen aber nicht da rein, weil sie alle mal mitspielen dürfen, sondern weil sie auch da einen Weg gehen können und praktisch ein Ausbildungsreportage-Portal, wie auch immer man es nennen möchte. Und da sind jetzt vermehrt auch Frauen, weil ich habe selber, und dann bin ich auch gleich fertig, alles an mich gerissen. Ich arbeite beim Radio, da muss ich ja viel reden.
Ich habe ja auch gefragt. Alles gut.
Die Claudia könnt ihr angucken, die arbeitet beim Fernsehen, ich arbeite beim Radio, mir müsst ihr zuhören. Ich habe auch lange gezögert damals, und das hat Claudia vorhin ja auch gesagt. Man hätte schon vorher zu ihr, hast du glaube ich gesagt, komm, jetzt ist es mal soweit. Nee, die Gesellschaft ist noch nicht soweit. Ich habe das auch mit ein paar Kolleginnen schon auch im Vorfeld dieser Veranstaltung besprochen. Wir haben alle eher nicht sofort, und das erlebe ich bei männlichen Kollegen, die gleichzeitig mit mir groß geworden sind, die alle, klar, mache ich sofort hier. Ich möchte jetzt nicht den Ausdruck dazu, ich glaube, jeder weiß, um was es geht. Das ist halt sehr viel schneller, lässt man sich da reinwerfen und ich schaffe das schon. Und ich habe es bei mir selber erlebt und bei vielen Kolleginnen, die gesagt haben, nee, jetzt, ich möchte schon noch erstmal das ein bisschen, also für mich auch ein bisschen mehr Sicherheit kriegen. Ich habe damals zu meinem Chef gesagt beim NDR, lass mich doch mal dritte Liga machen. Du mit deinen Randsportarten. Nee, du musst mindestens zweite Liga machen. Ja, aber dann habe ich gesagt, nee, dann will ich aber noch nicht. Und das ist, glaube ich, dieses Zögern, was viele Frauen haben. Das habe ich bei Kolleginnen erlebt, die eben nicht sofort da reinstürzen und alles machen und auf Deutsch gesagt auf die Schnauze fliegen wollen, sondern sie wollen, weil sie wissen, sie werden anders darin auch beobachtet, dann auch perfekter da ankommen.
Jetzt haben alle Frauen hier in der Runde gerade gezuckt, weil sie darauf reagieren wollen. Julia Metzner hat offenbar einen Punkt erwischt. Ist das so, dass Frauen dann vielleicht auch manchmal auch erkennen, nicht alle Frauen, wir wollen nicht eine für alle stehen lassen, dass sie nicht an diesen Maßstäben, die ihnen vorgegeben werden, gemessen werden wollen? Wen nehme ich jetzt als Erstes, die gezuckt hat?
Also eine Sache wollte ich vorhin schon noch mal kurz einwerfen, wenn wir über Hass aus dem Netz reden. Das gilt im Übrigen auch für männliche Kollegen an vielen Stellen. Das sind besonders diese exponierten Stellen mit Kommentar, mit Moderation und sowas. Das erleben die genauso. Je exponierter, je, glaube ich, größeres Alleinstellungsmerkmal, desto heftiger.
Würden Sie wirklich sagen, in der Quantität genauso?
In der Quantität, glaube ich, genauso. Vielleicht in der Intensität und in der Art, also sprich sexistische Anwandlungen, das sicherlich nicht, aber das ist kein Zufall, dass es bei den Kommentatoren anfing mit einem Marcel Reif, der als die Koryphäe galt, ob man ihn mochte oder nicht in der Branche, dann hat es sich auf Béla Réthy sehr extrem gestürzt, ebenfalls eine Koryphäe, wenn die alle aufhören, sind es dann Legenden, also wir werden auch alle noch Legenden, schrecklich daran zu denken, das will ich damit sagen, also dieser Hass ist auch da, das ist das eine. Das andere, was Jule gerade ansprach, ist in der Tat die Draufsicht, die Art der Kriterien der Bewertung. Ich glaube, die ist in der Tat dann unterschiedlich, weil natürlich zumindest in solchen vermeintlich historisch männerdominierten Sportarten wie beispielsweise der Fußball oder auch Eishockey oder was auch immer, eine gewisse Gewohnheit da war, wie sowas auszusehen hat, wie sowas rüberkommen sollte. Und da sind wir noch überhaupt nicht so weit, endlich mal zu kapieren, dass das auch durchaus mit anderen Herangehensweisen gehen kann. Und dann reden wir nicht mehr von richtig oder falsch, sondern dann reden wir vom geschmäcklerischen Bereich.
Genau.
Das ist also auf Basis von der Kompetenz und der Qualität. Aber das ist ja klar. Und das ist, soweit sind wir noch nicht. Aber deswegen wird alles verglichen mit dem, was man aus der guten alten Zeit kennt. Und diesem Vergleich kann man nicht immer standhalten.
Dass Frauen auch einen eigenen Stil dann entwickeln können für
Absolut.
Sich, nicht in der Absolut. Emotionalität bei der Reportage ja. zum Beispiel dem nachgehen wollen. Anna Kraft zuckt so heftig, dass
ja,
ich sie jetzt einfach dran
nehme. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon funktioniert oder nicht. Ich will da nicht dazwischen grätschen, aber ich wollte genau an Claudia da nochmal anschließen. Also, dass man als Frau nicht also quasi die Verpackung eines Mannes stellen muss. Also in der Reportage, in der Fragenstellung, in der Moderation generell. generell, sodass wir eine andere Draufsicht haben, wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle was anderes sehen, einfühliger sind. Aber das muss die Gesellschaft tatsächlich jetzt auch irgendwann mal so ein Stück weit lernen. Und deswegen nervt es mich immer auch dieser Vergleich Mann-Frau. Das ist einfach, wie wir es gerade angesprochen haben, es ist ein Geschmäckle. Da reden wir nicht über den Inhalt und nicht über das Handwerk, sondern einfach über den Geschmack.
Das Wichtigste, wenn ich das noch kurz anfügen darf, in der ganzen Betrachtung ist wirklich Authentizität. Das ist das Wichtigste. Es muss zu jemandem passen. Ich kann nicht versuchen, irgendeine Schablone auf ein vermeintliches Vorbild zu legen und zu sagen, ich mache das jetzt so, wenn ich das nicht bin. Und das hat auch mit männlich und weiblich zu tun, nicht nur aber. Ne? Das ist sondern auch eine Charakter-, eine Typenfrage, mit welcher Herangehensweise man sich da versucht zu verwirklichen.
Bianca Schreiber-Rietig, ist Ihnen das schon mal begegnet, so der Vorwurf zum Beispiel von männlicher Seite, dass man ja Frauen nicht kritisieren dürfe?
Nö, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich meine, es wird immer munter an den Frauen rumgekrittelt. Und wenn du da mit gleicher Münze zurückhaust und sagst, Moment mal, jetzt haben wir ein Fass aufgemacht, jetzt diskutieren wir mal. Zum Beispiel, was Frau Neumann eben sagte, dass man sich vielleicht mal überlegen sollte, in welchen Strukturen man sich befindet und was man vielleicht verändern könnte. Und ich glaube, da haben Frauen immer noch einen schweren Stand zu sagen, aber Leute, denkt doch mal drüber nach. Also die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Vielleicht solltet ihr mal überlegen, dass die anders denken, dass sie anders an sowas rangehen. Das findet man auch, wenn du irgendwas schreibst, dann findet man das oft auch, dass man dann die Frage gestellt bekommt, ja, also so habe ich das, wieso haben Sie das jetzt so geschrieben? So habe ich das jetzt überhaupt noch nicht gesehen. Das Thema habe ich überhaupt noch nicht so unter diesem Aspekt betrachtet. Und dann sagt man, ja, ist aber Zeit geworden, dass Sie da mal vielleicht drüber nachdenken. Und ich glaube jetzt hier, wenn ich die Frauen im Fernsehen sehe, ich bin ja froh, dass es so viele gibt. Also es war ja früher eine sehr einsame Veranstaltung, wenn du dich über Sportjournalistinnen und Sportjournalismus mit Frauen unterhalten hast, da bist du zu zweit gesessen, dann hatte ich einen Soziologe niedergemacht aus irgendeiner Form und dann haben dich die Männer niedergemacht, die da standen. Und dann saßen wir zu zweit da und guckten uns an und sagten, reden wir jetzt weiter oder gehen wir? Also, und ich glaube, die Haltung, ihr habt vorhin von den Männern gesprochen, wo dann die Kritik kommt. Ich würde gerne mal wissen, ist das denn dann offene Kritik, also dass das in der Redaktion wirklich diskutiert wird oder kommt da immer hinten noch was nach? Und das finde ich natürlich total schäbig. Ich glaube, in vielen Redaktionen gibt es auch keine richtige Diskussionskultur, eine offene Diskussionskultur. Und da, glaube ich, müssen Männer und Frauen, also beide, müssen da noch ganz, ganz viel lernen, weil manchmal denke ich, ich bezeichne es als Zickenkrieg, aber da meine ich jetzt nicht nur die Frauen, sondern ich meine Männer und Frauen, dass die am Redaktionstisch sitzen, angeblich diskutieren und dann geht die Tür auf und die Tür geht zu und dann geht der Zickenkrieg oder was sagt man dann bei Männern? Was ist es?
Böckekrieg, wir können ja
geht
so
dann irgendwie los, ja. Also das finde ich, das muss sich ändern und ich erlebe es wirklich, ich bewege mich ja auch irgendwie in anderen Gesellschaftsbereichen rum, aber im Sport ist das extrem. Das ist wirklich extrem in dem Bereich. Sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt in manchen Redaktionen, was da abgeht.
Stefanie Bartschik, wie könnte denn eine Kritikkultur für Sportjournalistinnen aussehen, in denen nicht sofort eine Kritik, die geäußert wird, so in die Richtung geht, dass man Frauen gleich die komplette Kompetenz abspricht in ihrem sportlichen Fachwissen?
Meinen Sie jetzt mehr so in der Redaktion oder von außerhalb?
Jetzt sind wir gerade bei den Redaktionen und ja, da fängt die Sache ja vielleicht an, wenn es darum geht, auch wie die Redaktionen besetzt werden.
Also ich kann da so mein persönliches Beispiel nur noch mal wiederholen. Bei mir ist es tatsächlich ein Kollege, der das sehr, sehr viele Jahre gemacht hat. Der also das Handwerk kennt, der weiß, wie das funktioniert, der schaut mit mir zusammen auf diese Dinge drauf und dann wird da wirklich hart dran gearbeitet. Das machen wir alle paar Wochen und dann auch wirklich lange, 5-6 Stunden manchmal. Das finde ich auch toll, das ist etwas, was wir uns so erarbeitet haben, gesagt haben, okay, wir machen das. das ist dann manchmal auch nicht schön, wenn du anfängst und dann merkst du schon am Anfang, ah ja, okay, und das geht dann noch 5 Stunden so weiter. Aber das zum Beispiel wäre ja was, weil ich höre das aus ganz vielen Redaktionen auch. Ich bin da sehr froh drüber, dass ich die Möglichkeit habe, das machen zu können. Es gibt andere Redaktionen, da wird mir mal gesagt, das kennen wir gar nicht, das haben wir gar nicht. Also wir haben niemanden, mit dem wir sprechen können. Es gibt uns niemand konstruktives Feedback oder arbeitet niemand mit uns in dieser Art und Weise. Und ich glaube, das ist was, da könnte man anfangen. Aber nicht nur bei Frauen, sondern generell. Und vielleicht ist das was, wo dann auch gerade die erfahrenen Kolleginnen, Kollegen ansetzen könnten. Ist natürlich auch immer ein zeitliches Thema, aber diesen Part zu übernehmen.
Jetzt sind wir ja aber eigentlich an einem Punkt, in dem die Republik, die Politik alle über Quoten sprechen. In der ARD ist über Quote gesprochen worden. Es gibt so despektierliche Ausdrücke wie Quotenfrauen. Ich habe bei Frau Neumann in der Biografie gelesen, dass sie eigentlich nicht so für die Quote ist. Da habe ich mich gefragt, wie kommt das? Sie erzählen ja jetzt auch, dass Sie im Prinzip finden, dass es eine kritische Masse braucht, um eine Kulturveränderung zu bewirken. Erzählen Sie uns, warum Sie gegen die Quote sind. Oder habe ich was falsch verstanden?
Nee, da sind Sie nicht auf dem aktuellsten Stand.
Ach so, Sie haben sich nochmal.
So schnell kann man die Dinge reflektieren und anders sehen. Ja. Ich bin viel differenzierter in der Beurteilung dessen. Ich bin genauso in diese Falle getappt wie viele andere, glaube ich, auch. Dass man müsste den Begriff Quote endlich mal entstigmatisieren. Worum geht's eigentlich bei Quoten, wenn man sie in der Politik, in der Wirtschaft, wo auch immer, in der Wissenschaft eingesetzt hat, im Sport? Klar, es geht, niemand mag mit der ersten Begrifflichkeit, wie sie im Moment stigmatisiert ist, mit Quotenfrau oder sowas umgehen wollen. Und natürlich muss Kompetenz und Qualität immer die Basis sein. Aber, das ist das, was ich gelernt habe in den letzten 1,5 bis 2 Jahren, in der Tat, wenn man eine sich selber eine Quote auferlegt, also als Betrieb, als Unternehmen oder was auch immer oder als Sportredaktion, wie auch immer, da geht's erstmal wirklich darum zu sagen, okay, wir möchten mittelfristig eine Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Wir öffnen hier mit Türen und Tore und wir brauchen gleichzeitig aber und da bin ich bei Steffi, ein kluges Konzept, eine kluge Idee, ein gutes Mentoring, wie wir das auch nachhaltig schaffen. Denn ansonsten hast du relativ schnell Tür auf, Tür zu wieder. Und vor allen Dingen, du machst dir auch das Betriebsklima insgesamt dann irgendwann kaputt. Natürlich ist es einem männlichen Kollegen, der in der Mitte seines beruflichen Schaffens ist, nicht erklärbar, dass er plötzlich irgendeinen Job nicht mehr machen soll, weil eine vermeintliche Anfängerin den machen soll. Darum geht's überhaupt nicht, sondern es geht darum, wirklich mittelfristig Konzepte zu überlegen und Türen zu öffnen und sich selber quasi damit, ich sag mal, den kleinen Druck aufzuerlegen, ich will das schaffen, ich will das für mein Unternehmen, ich will das für meinen Betrieb, für meine Redaktion schaffen. Und dafür braucht es eben gute Ideen und ein Konzept. Und das sehe ich im Moment leider noch nicht. Aber in dem Bereich, sage ich, ist Quote, glaube ich, ganz wichtig.
Julia Metzner, wie ist es Ihnen da ergangen mit diesem Begriff? Also Sie haben ja sicherlich auch eine Haltung dazu entwickelt, wie Sie dann als Frau an so prominenter Stelle kommentieren können und wie Sie sich ja sicher nicht als Quotenfrau auch verstehen.
Nee. Ich glaube, das tut niemand. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir alle, was Claudia gerade gesagt hat, da tatsächlich einen Schritt weiter, dass wir alle gelernt haben, es gab keine Quote und da ging es irgendwie nicht so wirklich voran. Also ist die Quote halt jetzt da und wenn sie hilft, dann hilft sie uns jetzt. Und irgendwann wird in der Idealwelt reden wir nicht mehr über Quote und es gibt auch keine Quote mehr. Ich muss aber sagen, dass es sich, wie ich finde, schon in einzelnen Dingen wirklich positiv verändert. Was ich bei mir in der Redaktion, in der SWR Sportredaktion jetzt gerade nochmal beobachtet habe, wir haben keine Quote in der Neueinstellung. Wir haben 3 neue und es sind alles Frauen. Und ich glaube nicht, dass mein Chef das macht, weil er noch mehr Frauen, also klar findet mein Chef Frauen auch toll, aber das sind fähige, junge Kolleginnen und da gab es einen Auswahlprozess, da waren Jungs dabei, da waren Mädels dabei und die sind es jetzt geworden. Da gibt es aber in der Redaktion, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, das heißt, ach guck mal, da kommt schon wieder eine. Also es entwickelt sich tatsächlich was, was ich glaube, was du gesagt hast, Anna, auch mit jüngeren Kollegen, die da überhaupt, für die ist das gar nicht, für die gibt es diese Quotendiskussion nicht. Es gibt aber auch trotzdem auch junge Kollegen, die sagen, ja, ich bin Opfer der Quote, ne? Was wir gerade eben hatten. Da sind jetzt, die sind jetzt alle dabei und da ist ja die, keine Ahnung, die Anna, die Claudia, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ihr seid alle dabei und ich nicht. Wenn die nicht da wären, wäre ich natürlich da. Das ist ja ein Schwachsinn. Also wir haben ja auch vorher auch nicht gegen eine 100% Männerquote gekämpft. Das muss man doch auch mal umdrehen, das Ganze. Aber also auf den Punkt zu bringen, ich finde es gut, dass wir sie haben, weil wir müssen vorankommen und anders ging es anscheinend in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Und es bewegt sich dadurch aber was.
Was man dazu ja dann auch festhalten muss, also wenn wir die Chance dann haben, ich bin gegen die Quote, aber wenn sie mir nützlich kommt, dann nehme ich sie natürlich gerne, weil wir müssen es ja auch stehen, wir müssen es ja auch gehen, genau wie ihr sagt, wir müssen die Qualifikation, wir müssen das Handwerk ja mitbringen. Es ist schön, wenn es die Türen öffnet, aber ich war da tatsächlich, ich kann nur für mich sprechen, immer so ehrgeizig und habe gesagt, nee, also ich will das aus eigenem Erstreben schaffen und nicht, weil jetzt jemand sagt, Mensch, das ist gerade total schön, eine Alibi-Frau in der Sportredaktion zu haben, wenn es dann so ist, wäre ich auch die Letzte, die sagt, naja, nehme ich nicht, müsste vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen. Aber das Handwerk müssen wir ja mitbringen, die Qualifikation und stehen müssen wir es in unserem Beruf ja dann am Ende auch.
Aber sind Sie dann am Ende einfach gegen die Quote, weil niemand in dieser Runde eigentlich für eine Quote wäre und eigentlich gerne an dem Punkt wäre zu sagen, ja, wir brauchen diese Quote nicht, denn die Welt ist eine andere.
Wir haben es einfach geschafft, weil wir genauso gut sind wie der Mann auch oder vielleicht sogar besser und deswegen bekommen wir den Job. Also wenn ich jetzt in einem Moderatoren-Casting beispielsweise gegen einen Mann antrete, dann ist mir oder gegen eine Frau ist mir es am Ende egal, gegen wen ich gewinne. Ich möchte ja den Job haben und da macht das Geschlecht für mich dann, also das ist einfach mein eigener Anreiz, dass ich sage, die Quote brauche ich nicht, um an diesen Job zu gelangen. Das ist einfach.
Darf ich der Anna kurz antworten?
Bitte.
Ich habe aber keine Frage gestellt. Wir haben das jetzt, also ja. Auch wieder wahr. Wir haben das jetzt natürlich auf unsere Berufsrealität gerade sehr gemünzt. Mir geht es ein bisschen um das große Ganze in dem Fall. Und ich nenne das Beispiel. Wir haben alle in der Corona-Zeit viel Zeit gehabt, mal ein paar andere Dinge zu machen, Reportagen, Dokumentationen. Und ich habe mir tatsächlich den Spaß gegönnt, mal zu schauen, wie der Profifußball, Männer, aufgestellt ist mittlerweile, dass 15 Jahre, nachdem es die erste Frau im Vorstand eines Männerclubs mal gegeben hat, das war Katja Kraus damals beim HSV, da habe ich mit ihr auch damals was gedreht und ist mir aber wieder irgendwie entfallen. So, und dann habe ich mir tatsächlich die Zahlen genau angeschaut und die haben sich null entwickelt. Das bleibt in allen Bereichen im marginalen einstelligen Prozentbereich und wir reden nicht nur von Führungspositionen, sondern wir reden von allen. Und was hören wir immer von den Herrschaften? Nein, wir wollen da jetzt mehr diverse werden. Wir wollen diverser, zählen irgendwelche Frauen durch und fangen aber da bei irgendwelchen, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber bei irgendwelchen Betreuerjobs an, die dann eben noch viele Frauen machen dürfen. Darum geht es nicht. Also es entwickelt sich nichts ohne diesen Druck, weil dann müsstest du andere Programme aufsetzen. Wir erleben das ja jetzt bei den Verbänden wieder, bei den Landesverbänden, bei den Regionalverbänden, beim großen DFB, dass wenn es darum geht, dann in der Tat die Dinge in die Tat umzusetzen, das ganz, ganz problematisch wird. Und das würde eben mit einer Selbstverpflichtung, glaube ich, leichter gehen.
Mich interessiert jetzt bei Bianca Schreiber-Rietig, Sie sind ja auch schon eine Zeit in dieser Branche. Haben Sie eine ähnliche Entwicklung mitgemacht wie Claudia Neumann jetzt, was diese Haltung zur Quote angeht?
Also was mir jetzt eben eingefallen ist mit der Quote und dass man, dass die nicht besetzt werden mit Frauen, das Problem ist, was ich mehr und mehr feststelle, dass es zu wenig Frauen gibt, die das dann auf sich nehmen. Also das sind Frauen dann teilweise auch sehr wählerisch. Also jetzt haben wir gerade ein aktuelles Ereignis, Deutscher Olympischer Sportbund. Die haben 8 Bewerbungen gehabt für das Präsidentinnenamt. Und da musste eine Frau bekniet werden, sich zu bewerben. Ich meine, wenn man die Umstände jetzt das sieht, was da los ist im DOSB, würde ich auch sagen, hätte ich mir als Frau, weil wir sind ja cleverer, hätte ich mir auch überlegt, ob ich mich da bewerbe für. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, man hat dann eine Quote und dann hast du aber nicht genügend Bewerberinnen und dann siehst du auch irgendwie alt aus. Aber ich finde, in den Redaktionen muss es natürlich so sein, dass man Qualifikation vor alles andere stellt. Und ich glaube, das sind viele auf einem ganz, ganz guten Weg und lernen auch dazu. Und bei den Frauen, denke ich, manche zuckt zurück. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von einer Kollegin, der ist jetzt eine Leitung angeboten worden, die hat gesagt, nee, das tue ich mir nicht an, weil ich eigentlich kein Verwaltungs-, da kommt ja dann auch viel Verwaltung dazu, das Berufsfeld hat sich ja sowieso total geändert, also wir sind ja hier eigentlich, wir, die Berufsbezeichnung Sportjournalistin ist ja der Sammelbegriff, aber wir machen ja völlig verschiedene Sachen, das muss man ja auch berücksichtigen. Und es gibt Bereiche in dem Sportjournalismus, da kannst du sagen, das kannst du mit Familie machen, da kannst du dich bewerben drum. Es gibt aber Bereiche, wo ich dann sagen würde, mit einer Familie hätte ich mir das nie zugetraut. Also, dass du so Lebenswelten auch hast, die du da für dich entwickelst. Und ich glaube halt, dass es, also in Erinnerung an Praktikanten und Volontärinnen, wo wir wirklich klasse Leute hatten, klasse Frauen hatten, die dann gesagt haben, nee, das tue ich nicht, weil ich habe kein Wochenende, ich bin jeden Abend irgendwie unterwegs. Und das war dann der Grund, wo sie gesagt haben, ich springe ab oder ich mache was anderes.
Aber erstmal könnte man dann ja sagen, es ist nicht unbedingt so, dass so viele Frauen unbedingt gar nicht Sportjournalistinnen werden wollen, sondern möglicherweise liegt es ja an dem Angebot, was ihnen entgegengebracht wird in den Redaktionen, dass es vielleicht nicht so anziehend ist. Anna ja. Kraft hebt sofort.
Ja, also wenn ich daran anknüpfen darf, ich sehe da, was heißt, zwei Probleme. Zum einen, dass wir die Redaktion vielleicht ein bisschen sensibilisieren müssen, dass wir einen genauso guten Job machen, dass es vielleicht diese Quote, ich störe mich immer noch so ein bisschen daran, aber diese offene Tür dann vielleicht mit diesem Druck dann gibt für Frauen. Auf der anderen Seite denke ich, und das empfinde ich persönlich so, ist es aber auch ein gesellschaftliches Problem. Das ist de facto so. Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Ich musste mir ernsthaft überlegen, gehe ich ein Jahr aus meinem Beruf raus, dann ist der Job weg. Das ist de facto so in dem Berufsfeld, in dem ich mich aktuell bewege, das ist dann tatsächlich auch ein Ding, gerade wenn die jungen Frauen oder dann mit 30, man sich entscheidet, möchte ich tatsächlich Familie haben, wie ist mein Partner eingestellt, dass dann halt diese Frauen eben nicht auf große Positionen gehoben werden oder Führungspositionen gerne annehmen und sich dann bewerben. Also ich sehe das zweigeteilt. Zum einen die Redaktion, die wir vielleicht, unsere Herren, die Kollegen, die wir vielleicht ein bisschen sensibilisieren müssen, leichten Druck ausüben aufgrund einer Quote und das Gesellschaftliche.
Ja, es fängt ja damit an, dass ich dann, ich muss ja irgendwie was schaffen, ein Umfeld schaffen für die Frauen in der Sportredaktion, dass die sagen können, ich kann mir jetzt beides leisten. Und zum Beispiel, also Kinderbetreuung ist ja auch so eine Geschichte. Warum können große Medienhäuser oder Medienanstalten, ich weiß gar nicht, ob es das gibt bei euch, ARD oder so, dass man einen Kindergarten oder eine Kita oder sowas hat. Also da müssen auch die, nicht nur die Redakteure umdenken, sondern es müssen auch die Führungsetagen umdenken, dass man vielleicht, also das gilt ja auch für Männer, es gibt ja alleinerziehende Männer zum Beispiel, alleinerziehende Mütter, und in unserem Beruf gibt es da relativ viele, wie ich feststelle. Da musst du umdenken, wenn du wirklich eine Gleichbehandlung in irgendeiner Form herstellen willst. Aber ich sag mal, in dem Bereich, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz schön viel zu tun.
Ja, ich muss. Das sind ja die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit. Die gelten ja für alle Branchen. Und das ist das, was ich eingangs meinte, mit einer anderen Ausstrahlung, mit einer anderen Arbeits- und Lebenswirklichkeit, der wir in der heutigen Zeit alle ausgesetzt sind. Also ich glaube, das ist branchenübergreifend. Und das soll eben durch gemischte Teams, durch diverse Teams, durch mehr Perspektiven viel schneller gelingen, als wenn es die immer entscheiden, die es schon seit Jahrzehnten entscheiden, die den Blick dafür einfach noch nicht ausgeprägt genug haben, offensichtlich jedenfalls.
Mein Blick geht gerade so ein bisschen auf die Uhr, deswegen möchte ich eigentlich noch ganz gerne von jeder von Ihnen wissen, wie sind die Kollegen, die wir schätzen in unseren Redaktionen, die männlichen Kollegen, die besten Alliierten für uns und nicht unsere Gegner, Frau Neumann?
Also ich kann wirklich sagen, dass ich mit einigen sehr gut befreundet bin, mit Kollegen tatsächlich, weil irgendwo auch unsere Lebenswirklichkeit viele Überschneidungen hat. Das ergibt sich so in so einem langen Berufsleben, und dass ich wirklich, wirklich einen sehr, sehr guten Draht zu den Kollegen habe und Kolleginnen, die ein ähnliches Betätigungsfeld haben wie ich, und dass wir uns auch sehr viel sogar privat auch austauschen. Ich kann da diese Negativerfahrung echt nicht bestätigen. Aber ich weiß, dass es sie gibt.
Stefanie Batschik hat schon von ihrem Mentor, vielleicht kann man das so nennen, erzählt, oder von ihrem Alliierten, mit dem sie zusammen einfach gerne das Feedback gibt. Was sagen Sie den Männern, die gar nicht als Gegner auftreten wollen, sondern einfach zusammen mit Frauen für gute Redaktionen sorgen wollen?
Da habe ich ja einige bei mir in der Redaktion. Also ob das jetzt die Älteren oder die Jüngeren sind, da teile ich komplett das, was Claudia sagt. Wir sind auf einer Stufe. Da stellt sich die Frage nicht nach, oh, du bist eine Frau, du bist ein Mann. Und das schätze ich sehr. Liebe Grüße an meine Kollegen, die zugucken. Die sind großartig.
Bianca Schreiber-Rietig, eine Idee. Sie sind freie Autorin, Sie haben aber trotzdem mit vielen unterschiedlichen Redaktionen zu tun. Begegnet Ihnen noch irgendetwas, wo Sie mal sagen, so, da würde ich jetzt aber ganz gerne mal sagen, so würde ich es mir wünschen?
Also ich kann nichts Negatives sagen, weil ich mittlerweile auch so selbstbewusst bin, dass ich sage, wenn mir einer blöd kommt, dann kriegt das zurück, egal ob das Männlein oder Weiblein ist. Und ich glaube, man muss ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und muss sagen, also wir kommen nur voran, wenn man im Team arbeitet. Ich tue mich leicht, mein Team, ich bin eine Ich-AG praktisch, ich kann mich selber niedermachen beziehungsweise loben. Und in so einer Redaktion finde ich, man muss sich bewusst machen, dass man eine Mannschaft ist. Wir schreiben ja immer über Mannschaften, kritisieren die dann, wenn die nicht mannschaftsdienlich spielen. Also gefälligst sollen sie das dann in der Redaktion auch tun. Und da ist es mir wirklich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Wenn die Lob verdient haben, dann kriegen sie das Lob. Und wenn man halt mal sagen muss, das war jetzt großer Mist, dann diskutiert man darüber. Aber ich verlange immer mit offenem Visier und dass Frauen eben nicht härter behandelt werden als Männer, sondern dass da Fairness gilt.
Julia Metzner, Sie haben ja vorhin hier für großes Zucken gesorgt, auch als Sie das Thema mit dem offenen Visier angesprochen haben. Ist das Ihr Stichwort für die Kollegen in den Redaktionen?
Also ich habe... offenes Visier ist vielleicht das falsche Stichwort, aber ich glaube, man muss einfach direkt auf die Menschen zugehen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht meine ersten Schritte in Sportredaktionen gemacht habe, sondern in generellen Redaktionen. Und da war es gar nicht eine Frage Mann, Frau, sondern da war es Kollegin, Kollege, gut, schlecht. Gemeinsam schaffen wir hier ein gutes Redaktionsklima. Und das habe ich Gott sei Dank auch zu 95% in den Sportredaktionen wiedergefunden. Und was gerade angesprochen wird, natürlich geht man da auch sportlicher miteinander um. Zum Sport gehört es auch tatsächlich mal zu grätschen. Das passiert im Alltag, das passiert in jedem Beruf. Also warum sollen wir denn die Insel der Glückseligen sein? Aber wichtig ist, glaube ich, egal ob Mann, Frau, wir arbeiten da zusammen an irgendwas. Und bei aller Kritik, die wir einstecken und die es vereinzelt gibt aus dem Kollegenkreis von außen, glaube ich, dass es uns allen, wenn ich es so durchhöre, ganz gut geht, da wo wir sind.
Anna Kraft nickt. Sie haben jetzt das letzte Wort.
Oh Gott, bin ich dem jetzt Herr? Ich weiß es nicht. Bin ich dem jetzt Frau? Anschließend offen durchs Leben gehen. Also wie wir gerade gehört haben, es gibt in den Redaktionen junge Kolleginnen, die sich beworben haben und den Stopp bekommen haben, nicht aufgrund einer Quote. Einfach offen durchs Leben gehen und das tatsächlich im Job so widerspiegeln. Und ich glaube, wir sind da schon auf einem sehr, sehr guten Weg bei dem allem, was ich hier gehört habe.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, ein Schlusswort, das überhaupt nicht angreifend ist, sondern inspirierend. Ich freue mich, dass wir diese geballte Kompetenz an Frauen, die so viel schon miterlebt hat und mitgestaltet hat, hier zusammen auf einer Bühne hatten. Herzlichen Dank.